Ja, viele Menschen würden ein Vermögen ausgeben, so eine Freude kaufen zu können. Viele wären bereit, Seminare zu besuchen, Bücher zu lesen und so weiter. Und ihr braucht das alles nicht. Wir werden jetzt nämlich anhand von der Bibel anschauen, wie Paulus das gemacht hat, wie das für ihn möglich war, eine Freude zu haben und sicher zu sein, das werde ich auch in Zukunft haben. Und dann werden wir im zweiten Schritt anschauen, ja, wie können wir das? Bei Paulus, nochmals zur Wiederholung, er war im Gefängnis. Kaiser Nero hat es ihm übel genommen, dass er an Gott glaubt und nicht ihn anbetet. Und jetzt wurde er gefangen genommen. Er saß im Gefängnis in Rom, angekettet. Er war Single, er hatte keine Familie, keine Frau, die ihm irgendwie zur Seite stand. Er hatte einige Christen, die er kannte, die da waren, aber das Brutale war, eine Gruppe davon, die hat sich sogar zum Ziel gesetzt, ihm den Paulus eins auszuwischen. Und jetzt haben wir letztes Mal gesehen, trotz dieser Not, trotz dieser Situation, hat Paulus, kann sagen, ich freue mich. Was soll's? Ich freue mich. Hier. Ich freue mich. Und jetzt gibt es heute noch eine Steigerung. Wenn wir im Bibeltext lesen, Vers 18, da heißt es eben, ne, zuerst der andere. So, was soll's? Also, ob ich jetzt gemobbt werde oder nicht, wie meine Situation auch ist, wenn nur Christus verkündigt wird, es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich. Das war eben letzten Sonntag. Aber jetzt die Steigerung. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Also wie konnte jetzt Paulus sagen, okay, was auch kommen wird, ich werde mich auch in Zukunft freuen. Und da schauen wir in unseren Bibeltext, ihr habt ihn auch im Flyer oder eben wer eine Bibel da hat, Philipper 1. Und ich lese dann nochmals Vers 18. Was soll's, wenn nur Christus verkündet wird? Es sei zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich in nichts zuschanden werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt genauso wie bisher Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, es sei durch mein Leben oder durch mein Tod. Das erste ist, Paulus weiß, dass er gerettet ist. Paulus ist sich ganz sicher, wenn ich sterbe, werde ich ewiges Leben haben. Ich werde bei Jesus Christus sein. Und er weiß, als zweites, was wir da gelesen haben, alles, was ich jetzt für Jesus mache, wird diese Rettung noch schöner machen. Also wenn wir jetzt das aufzeichnen, Paulus weiß, wenn ich mal sterbe, dann werde ich bei Gott sein und ewiges Leben haben. Eben die Bibel nennt das Rettung. Und er weiß, wenn ich jetzt das Ziel habe, Jesus Christus groß zu machen, dann wird alles, was ich da mache für Jesus, diese Rettung noch herrlicher machen. Es wird meine Rettung noch mehr mich genießen lassen. Und das ist eine riesige Gewissheit, die er da hat. Aber er weiß, er kann das nicht alleine. Und er führt zwei Hilfen auf. Und er sagt, weil ihr für mich betet und weil der Heilige Geist oder der Geist von Jesus Christus mir den Beistand schenkt. Also das Erste, was Paulus erwähnt, ist, ich weiß, ich werde da durchhalten, weil ihr für mich betet, die Gemeinde, und weil der Geist Jesu Christi mir helfen wird. Schreibe hier Gebet der Gemeinde. Und Geist Jesu Christi. Also er hat zwei Hilfen, der Geist Jesu Christi oder der Beistand, wie er genannt wird hier, der heißt wörtlich, das heißt Handreichungen. Der Geist Gottes gibt Beistand, gibt Handreichung. Er wird jederzeit das Nötige so hinhalten, das Nötige zur Verfügung stellen, damit Paulus dieses Ziel erreichen wird. Also wie wird sich Nero entscheiden? Wird er sagen, okay, Paulus wird gefoltert, Paulus wird umgebracht? Er weiß es nicht, er hat Ahnung, da kommen wir nachher drauf. Aber er sagt, ich kann mich freuen, weil ich bin mir meiner Rettung sicher. Und alles, was ich jetzt tue, selbst wenn ich gefoltert werde, kann ich Gott verherrlichen und das alles wird zu meiner Rettung dienen. Ich werde das nicht alleine schaffen, aber es gibt eine Gemeinde, ihr in Philippi, die für mich betet. Und es gibt den Heiligen Geist, der mir immer wieder das hinhält, das zustreckt, die Handreichung gibt, die ich brauche. Das führt zu einer ganz, ich sage jetzt mal, makaberen Gelassenheit. Wenn wir dann nämlich weiterlesen in Vers 21, da sagt er, oh, mit den Stiften habe ich es da nicht so, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich doch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es sieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus dem Leben scheiden und bei Christus sein, was bei Weitem das Beste wäre. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Also der hat so eine Gelassenheit und er sagt, das Wort, das hier für scheiden, ausscheiden oder aus dem Leben scheiden gewählt wird, heißt eigentlich, oder wird gebraucht vom Campen, das Zelt abbrechen. Und er sagt, eigentlich bin ich campingmüde. Ich bin müde geworden von diesem Leben hier unten. Ich würde eigentlich lieber meine Zelte abbrechen und hier mal ins wirkliche Haus gehen, ins Haus Gottes ziehen. Aber er hat so eine Gelassenheit und er sagt, es kommt eigentlich gar nicht so drauf an. Eigentlich zieht mich beides. Ich würde leben und ich würde sterben. Es kommt gar nicht drauf an. So eine Gelassenheit. Und dann sagt er, deshalb glaube ich, dass ich hier bei euch bleiben werde. Und er weiß schon, wie es sich auswirken wird, wenn er die Philipper wieder sehen wird. Er sagt nämlich, darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe, denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr am Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Das ist sagenhaft. Das heißt, Paulus definiert im Glauben vorwärts kommen, so dass wir mit einer immer tieferen Freude erfüllt werden. Und Paulus freut sich jetzt. Er ist sich sicher, dass er sich auch in Zukunft freuen wird. Und er ist sicher, dass wenn er mal bei den Philippern sein wird, dass sein Dienst dazu beitragen wird, dass sie sich noch mehr freuen werden. Und das in dieser Situation, in der er ist. Und da stellt schon die Frage, hey, wie kommen wir dazu? Wie können wir so leben? Wie könnten wir so eine Freude haben? Und darauf werde ich jetzt im zweiten Teil darauf eingehen. Bei uns ist es genau dasselbe. Die größte Freude, das größte Fundament gibt es, wenn wir wissen, wir sind gerettet. Wenn du weißt, wenn ich sterbe, bin ich bei Jesus Christus. Und es ist alles in Ordnung, es ist alles bereinigt. Die Bibel sagt, dass wenn wir Menschen sterben, kommen wir vor den Thron Gottes. Und sie sagt, egal welcher Mensch, ob der größte Atheist, wir alle werden unsere Knie beugen vor diesem lebendigen, heiligen Richter. Und es wird dann nur zwei Arten von Menschen geben. Und die einen, die sich nicht gekümmert haben um Gott, die das mit der Schuld nicht geklärt haben. Und sie werden vor dem lebendigen Richter stehen und sie werden all ihre lieblosen Taten sehen, all ihre Gedanken, die nicht richtig waren, all ihre Handlungen. Und sie werden es verantworten müssen. Und die Bibel nennt das Hölle. Und die andere Art von Menschen, die sind nicht besser, kein Deut. Aber das sind die Menschen, die diese Vergebung zu ihren Lebzeiten angenommen haben. Und die stehen auch vor dem Richter oder wir knien davor. Und Gott wird uns sagen, hey, komm ins Paradies, weil du hast es geklärt. Nicht, weil du besser bist, aber du hast in Anspruch genommen, was Jesus Christus für dich getan hat. Wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, dann ist das für dich heute Morgen die wichtigste Frage. Bin ich ein Kind Gottes? Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm? Es gibt eine Sicherheit, wir können darüber sicher sein. Und wenn es nicht so ist, dann lass nicht locker, bis du die Sicherheit hast. Das Zweite ist auch wie bei Paulus, nämlich, dass wir das Ziel haben, mit allem, was wir tun, Jesus groß machen, ihn verherrlichen. Dadurch wird die Rettung noch schöner werden. Und wir können das also im Alltag beeinflussen, wenn wir heute nach Hause fahren. Wir können einfach so nach Hause fahren oder für Jesus. Wir können so ein Buch lesen oder für Jesus. Wir können so miteinander reden oder es für Jesus. Wir können in Schwierigkeiten bewusst vertrauen und ehren so Jesus. Und das alles wird dazu beitragen, dass unsere Rettung noch schöner werden wird. Also zukunftssichere Freude erleben die Menschen, die ihrer Rettung sicher sind und die ein größeres Ziel haben, als sich selber irgendwie groß zu machen, sondern die ein größeres Ziel haben, das über ihnen steht, nämlich Christus groß zu machen. Das ist rechts vom Bild, der da fast aus dem Bild rausläuft, ist bei euch links, ja, stimmt, ist Andreas Hahn. Ich arbeitete mit ihm einige Jahre zusammen. Hier besuchen wir gerade eine Gemeinde in Polen. Und das ist seine Frau Astrid. Da sind wir in einem Fest zusammen. Und Mitte Jahr kam ein Gebetsaufruf. Und da stand, Andreas Hahn hatte am 27.06.2017 einen schweren Mountainbike-Unfall in Kärnten. Er wurde mehrere Stunden im Spital Klagenfurt operiert und dann ins künstliche Koma versetzt. Am 6.07. wurde er ins Paraplegikerzentrum Nottwil geflogen. seine Diagnose. Andreas erlitt durch seinen Unfall eine inkomplette Tetraplegie. Das heißt, er ist von der Brustwirbelsäule abwärts vollständig gelähmt. Die Unfallfolgen machen die Reha wesentlich komplexer als bei einem Paraplegiker. Dazu kommen die immer wieder aufflackernden Infekte, die für die Reha nicht förderlich sind. Ungefähr einen Monat später, am 4. August, schrieb seine Frau Astrid: Liebe Familie und Freunde, Andreas geht es in vielem schon besser. Überall sind es einfach kleine Schritte vorwärts. Sehr dankbar bin ich dafür, dass Andreas insgesamt getragen ist und immer wieder vorausschauen kann. Die immer zahlreicher werdenden Therapien stehen ihm wie ein Berg vor Augen. Er benötigt Ermutigung. Was uns mehr denn je hilft, sind alte Lieder, die uns in den Sinn kommen. Eine oft von anderen so gehörte und nun selbst tief erlebte Erfahrung. Dazu begleiten und stärken mich persönlich gerade die Texte aus Epheser, Philippa und Kolosser. Wir haben einen unvergleichlichen Schatz in Jesus. Das gibt Boden und Halt in Zeiten wie diesen. Das Zentrum und das Personal leisten bemerkenswerten Einsatz. Für sie können wir nur dankbar sein. Dann schreibt sie, wer gerne weiterlesen möchte, dem füge ich einen mit Andreas durchlebten und besprochenen Auszug aus meiner stillen Zeitnotiz bei. Jesus Christus ist etwas so überbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein größter Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und dann führt sich Philippa an. Ich habe den Eindruck, dass von manchen Personen körperliche Heilung so sehr angestrebt und ein so bestimmendes Ziel ist, dass Christus selbst ins Hintertreffen geraten scheint. Jesus Christus ist das Größte. Er hat mit der Herrschaft und den verdammenden Konsequenzen der Sünde aufgeräumt. Er ist der menschgewordene Gott auf Erden. Dass er besonders damals machtvoll durch Wunder erwiesen, das hat er besonders damals machtvoll durch Wunder bewiesen, bestätigt, sichtbar gemacht gegenüber Menschen, die Jesus nur als Mensch sahen. Wie viele Menschen, die damals geheilt wurden, sind ihm wohl nachher wirklich gefolgt? Die Bibel berichtet nicht von vielen. Vielleicht war es nicht so wichtig. Vielleicht, weitaus das Schlimmere, sind viele Geheilte nachher an Jesus vorbeigegangen, haben sich nicht mit ihm verbunden. Mir scheint einfach, dass das Wunder der Heilung nicht primär werden darf. Priorität sind die Verbindung mit Jesus, die Anbetung im Geist und der Wahrheit, die Dankbarkeit für sein kraftvolles, ewiges Werk. Und dann wünsche und bete ich, dass sein Wille für Andreas geschieht. Dass er stark glänzen kann, in und durch ihn, dass er ihn verkündigen kann, ob im Rollstuhl oder stehend oder gehend. Wie schön wäre das. Wir haben einen Felsen, und dann zitiert sein Kirchenlied, auf diesem können wir stehen, mit Füßen oder dem Rollstuhl. Da kommt ja noch ein Lied in den Sinn, Fels, auf dem ich stehe. Dann schreibt sie noch eine Anmerkung. Am folgenden Tag machte ich eine Wanderung zu den Lobhörnern. Die Lobhörner sind so eine Felsformation, 5 so Spitzen in Berner Oberland, sieht total schön aus und die heißen eben Lobhörner. Am folgenden Tag machte ich eine Wanderung zu den Lobhörnern. Im obigen Kontext wollte ich Gott bewusst loben, ihm danken für meinen Andreas. Sie haben das Ziel, Gott zu ehren, egal was passiert. Und sie erleben jetzt genau das, was Paulus auch so sehr erlebte. Der Wert vom Gebet einer Gemeinde oder weit darüber hinaus ist bei ihnen. Und das ist auch bei uns der Fall. Kommt nicht nur in die Gebetsstunde oder erstmal, wenn etwas Schlimmes ist. Schaut, dass ihr integriert seid in einer Gebetsgruppe. Natürlich nehmen wir euch auch, wenn ihr einfach dann eine Not habt. Aber schaut, dass die Gemeinde für euch betet und ihr für die Gemeinde betet. Das ist, was jetzt gerade Hans unheimlich Kraft gibt. Und ich habe im Flyer nochmals diese 10 Gebetsgruppen aufgeführt, die wir im zweiten Gottesdienst dieses Jahr vorgestellt haben. Aber Andreas und Astrid erleben auch diese Handreichungen des Heiligen Geistes. Andreas hat sogar schon seine erste Predigt gehalten im Rollstuhl und er erlebt, wie Gott einfach wirkt und wie es trotz allem weitergeht. Also wie kommen wir zu so einer Freude, zu so einer Freude, die solche Erschütterungen durchsteht? Und ich habe es da nochmals zusammengefasst. Durch die Sicherheit, dass ich errettet bin. Durch das Ziel, egal was auch passiert, ich möchte Jesus groß machen. Durch die Hilfe des Gebets der Gemeinde und durch die Handreichungen, durch den Beistand des Heiligen Geistes. Im Text finden wir noch eine Hilfe, wie wir diese zukunftssichere Freude haben können. Und ich nenne es Sterben mit Vision. Paulus sagt nämlich in Vers 21, Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, Paulus hatte eine klare Vorstellung davor, wie er sterben möchte. Wir sind ja Meister im Verdrängen des Todes. Also vor wahrscheinlich 50 Jahren noch, da gab es fast keine Familie, in der nicht irgendwie ein Neugeborenes oder irgendjemand gestorben war. Und dann hat man oft die Toten noch zu Hause gehabt. Aber heute verdrängt man das lieber und beschäftigt sich mehr mit Anti-Age-Salben und so weiter. Aber Paulus hat hier eine klare Vision vom Sterben. Auch bei uns kommt mal die Beerdigung. Und sie ist der letzte Eindruck, den wir hinterlassen, bevor wir zu Jesus gehen. Und der letzte Eindruck, der ist total wichtig. Ich habe das bei Ernst, einem Bekannten von mir, erlebt, als er pensioniert wurde. Seine Arbeitskollegen fuhren mit einem Cadillac in seine Firma und er konnte sich reinsetzen und sie fuhren ihn nach Hause. Und das hat ihn so beeindruckt. Der hat auch noch 15 Jahre später davon gesprochen. Und wenn er an seine über 40 Jahre Tätigkeit dachte im Arbeitsleben, dann kam ihm als erstes dieser letzte Eindruck in den Sinn. Und er erzählte es immer wieder. Ich habe das die Geschichte x-mal gehört. Der letzte Eindruck ist total wichtig. Auch wenn unsere Kinder Flücke werden, die letzten Jahre, die werden sie natürlich als erstes in Erinnerung haben. Der letzte Eindruck ist wichtig. Und Paulus hatte eine Vision für diesen letzten Eindruck. Er sagte, jetzt ist die Folie gestorben. Kannst du, Selina, schauen? Das wäre, genau. Er hatte eine Vision, was das Sterben für ihn sein sollte. Sterben ist mein Gewinn. Ich war schon auf so vielen Beerdigungen und der letzte Eindruck dieser Person oder dieser Feier, dieser Beerdigung war einfach nur erdrückend. Da war keine Vision. Die ganze Beerdigung war ohne Botschaft. Vielleicht hat man noch aufgeführt, was er alles erreicht hat, gearbeitet hat oder in welchen Vereinen er war. Aber nicht mal damit, was für eine Vision, was für ein Ziel dahinter stand, es wurde einfach aufgelistet. Ohne Hoffnung. Man ging raus und man wusste jetzt nicht, ja, ist er jetzt gerettet oder ist er nicht gerettet? Es wurde nichts von Gewinn gesprochen, nur von Verlust. Und ich sage das nicht verurteilend. Ich sage das, weil mir das so wehtut. Das ist der letzte Eindruck. Und Paulus hatte die Vision, aber bei mir ist Sterben ein Gewinn. Überlege, wie willst du sterben? Hast du eine Vision für dein Sterben? Soweit ich mich an meine Kindheit zurückerinnern kann, sagte meine Mutter, also wenn ich dann mal sterbe, dann macht mal ein Freudenfest. Ich bin dann im Himmel, mir geht's dann gut. Macht dann nicht so eine Trauerfeier. Meine Mutter hatte eine Vision, wie sie sterben möchte, schon 40 Jahre vor ihrem Tod. Und diese Vision hat sie uns weitergegeben, uns Kindern. Und diese Vision hat sie gelebt bis zur Beerdigung. Die ganze Verabschiedung war ein Ausdruck ihrer Vision. Es begann schon bei der Todesanzeige. Sie sagt nämlich, ja, ich will mit meinem Vater drauf, also mit meinem Mann drauf sein. Das hatte auch eine tiefere Bedeutung. Obwohl ich um meine Mutter trauerte, war es die schönste Beerdigung, die ich je erlebt hatte. Auch die fröhlichste. Ähnlich die meines Vaters, der 3 Jahre später starb. Ich saß in der Bankreihe und dachte, es könnte eigentlich auch eine Hochzeit sein. Ist fast kein Unterschied. Es war die Trauer und so eine Freude, weil die Vision zum Vorschein kam. Aber die war ja auch gelebt. Es war nicht nur dann am Schluss noch irgendwelche schöne Sachen zusammengetragen. Und dieser letzte Eindruck, der ist bei mir drin. Und ich leide natürlich unter dem Verlust. Aber das ist, was mir in den Sinn kommt. Und der Tod meiner Eltern ist mir eine Stärkung. Trotz des Verlustes. Überlege, was das Sterben für dich sein soll. Paulus hat sich das überlegt und sagt, bei mir ist es Gewinn. Und bereite dich darauf vor. Ganz praktisch. Meine Mutter leitete in unserem Dorf die Spitex, das ist so quasi die Schweizer Variante vom Mohi. Und immer wieder erlebte sie, wie mühsam es ist, wenn Menschen starben, aber nichts geregelt hatten. Also sie kamen und es gab irgendeine Liste, wen sie jetzt da einladen müssen oder benachrichtigen müssen in Bezug auf den Tod. Die Bankdaten waren nicht zu finden, weder Abos noch Versicherungen und so weiter. Man fand fast nichts. Und der letzte Eindruck dieser Angehörigen von diesem Werten war, ist das mühsam. Wieso konnte die das oder der das nicht ordnen? Das ist der letzte Eindruck. Schade. Ich war ungefähr 10 Jahre alt, als mein Vater kam zu uns Kindern und sagte, also wenn Mama und mir etwas passieren sollte, hier ist ein Ordner und da sind alle wichtigen Dokumente drin. Und ich dachte, oh, werden jetzt meine Eltern sterben? Ich war da ziemlich überrascht, aber dadurch war der Tod, das war irgendwie immer wieder ganz natürlich. Das Beschäftigen mit meiner Beerdigung, mit der Vision vom Sterben, hilft nicht nur den Angehörigen. Es hinterlässt nicht nur den Angehörigen einen dementsprechenden Eindruck, sondern es hilft vor allem mir. Es hilft mir, in Höhen und Tiefen das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich will dahin kommen. Paulus hatte das vor Augen. Was auch immer geschieht, ich will dahin kommen, dass Sterben mein Gewinn ist. Und diese Vision, die half vor allem ihm. Und deshalb beschäftige dich mit deinem Tod. Überlege, wie willst du sterben? Was ist deine Vision? Sterben mit Vision. Ich stellte eine Broschüre zusammen vor einem Jahr, wie man sich ganz praktisch auf Beerdigung vorbereiten kann. Also äußerlich praktisch, aber auch geistlich. Ich sammelte einfach mal von meinen Erfahrungen als Pastor und persönliche Erfahrungen. Und dann stellte ich dieses Büchlein vor, 60 plus, das war jetzt gerade vor einem Jahr. Und ich fragte die Leute, hey, könnt ihr Rückmeldung geben? Ich meine, die sind das Spezialisten. Und habt ihr Ergänzungen, habt ihr Sachen? Und Eva Maria in ihrer großen Erfahrung, hat einen sehr guten Beitrag, Gedanke gehabt. Und so entstand dann schlussendlich diese Broschüre. Sie hilft, um uns selber auf den Tod vorzubereiten, aber sie hilft auch, andere darin zu begleiten. Und im Dienstag-Gottesdienst vom 20. Februar wird es um dieses Thema gehen. Sterben mit Vision. Ich werde mit euch verschiedene Beispiele von der Bibel betrachten. Wie sind die gestorben? Was hatten die für eine Vision? Das ist höchst spannend. Es gibt einige Beispiele, da haben die da noch das größte Werk vollbracht. Kurz vor dem Tod, auf dem Sterbebett. Aber die hatten eine Vision. Das stimmt auch hier schon. Und wir werden da einige Beispiele aus der Bibel betrachten. Ich werde euch die Broschüre vorstellen und die möchten, können das haben. Und ich werde auch, oder ich hoffe auch, dass das Ganze etwas interaktiv wird, weil das sind so viele unter uns, die haben ja mit dem Tod Erfahrungen, mit Angehörigen und so. Und das ist dann eben quasi eine Vertiefung im Dienstagsgottesdienst. Also nochmals, wie komme ich zu einer zukunftssicheren Freude? Durch die Sicherheit, dass ich errettet bin. Und durch das Ziel, alles, was ich mache, will ich für Jesus Christus machen. Auch die banalsten Arbeiten. Und dann zwei riesige Hilfen. Das erste, was Paulus erwähnt, ist das Gebet der Gemeinde. Und dann erwähnt er die Kraft des Heiligen Geistes. Und die letzte Hilfe, eine Vision zu haben, wie möchte ich sterben? Und ich möchte heute auch wieder mit einigen Anregungen schließen. Führt heute beim Mittagstisch einmal ein Gespräch über eure Beerdigung. Im Kiez-Treff haben Sie auch diesen Textabschnitt und dann bietet sich das an. Eine andere Anregung, ich habe im Predigtmanuskript eine ganz konkrete Hilfe, wie wir zu so einer Vision kommen können. Also ich dachte, es sind keine Kleingruppe, jetzt mache ich eine Vertiefung, wo man persönlich darüber nachdenken kann. Und das hilft uns, eine ganz persönliche Vision für das Sterben zu formulieren. Das ist hinten im Predigtmanuskript. Und das Dritte, wenn du nicht in einer Gebetsgruppe bist, dann überlege dir, ob du wirklich ganz enge Teil von einer Gebetsgruppe werden willst. Weil das so wichtig ist. Das ist ein Paulus sagt, er braucht das. Das bedeutet einfach viel. So, ich möchte beten, dass Gott uns da einfach führt und uns hilft, jetzt das auch mitzunehmen, was dran ist. Ja, danke, Jesus Christus, dass du uns da ziemlich herausforderst. Und du siehst, in was für einer Zeit wir leben, wo wir nicht unbedingt jetzt so rumlaufen und sagen, ja, Sterben ist mein Gewinn. Aber du kannst schenken, dass wir so leben. Und dass von uns allen der letzte Eindruck, den wir hinterlassen auf Erden, noch so ein richtiger Lichtblick ist. Aber nicht, weil es einfach cool gemacht ist, sondern weil das Leben davor stimmte und genau das Letzte, die Beerdigung, die Zusammenfassung ist von unserem Leben. Herr, schenke, dass wir einfach eine Erlösung erleben dürfen, wo wir uns freuen, weil wir auf unser Leben sehen, wo wir die ganze Zeit einfach immer wieder ein Ziel hatten, dich groß zu machen. Und wenn jemand da ist, der sich nicht sicher ist, ob er gerettet ist oder nicht, Herr, schenk, dass er heute, wenn er nach Hause geht, wissen darf, ich bin gerettet, weil ich habe mein Leben mit dir begonnen. Schenk diese Gnade, Jesus. Amen.